Matthäus-Evangelium. Für alle, die gerne mitlesen, hier die herzliche Einladung, jetzt die Bibeln aufzuschlagen. Und dort gehen wir ins 14. Kapitel hinein. Da heißt es in Vers 10, und der König sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einen Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachten es ihrer Mutter. Und die Jünger von Johannes kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn. Und danach kamen sie und verkündeten es Jesus, was passiert ist. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Johannes war nicht irgendjemand für Jesus selbst. Johannes war der Wegbereiter. Johannes wird von Jesus gelobt als einer der Größten, obwohl er ihn als einen der Schwächsten dann letztlich zeichnet. Johannes und Jesus waren eng befreundet, Familie. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Tag, an dem er von der Nachricht dieser schrecklichen Art des Todes hört, dass es Jesus ins Entsetzen stürzt, zutiefst traurig ist. Dann heißt es in Vers 13, und er zog sich erstmal zurück an einen öden Ort, um für sich zu sein, um über alles nachzudenken. Was passiert hier eigentlich? Ich kann mir vorstellen, wie Jesus so über Johannes und sein Leben nachdenkt und ihn letztlich ehrt und lobt für das, was er getan hat. Weil er von Beginn an wusste, welchen schweren Weg wir alle gehen werden, vor allem die beiden. Und er war der Wegbereiter. Dass das mit dem Messias keine Kleinigkeit ist, dass es die Lebensveränderung schlechthin ist, die Weltveränderung schlechthin, koste es, was es wolle. Und er sieht die Leidenschaft. Er sah auch den Zweifel in ihm, als er im Gefängnis war. Aber er sieht in der Lebensperspektive die Leidenschaft und die Hingabe von Johannes für das Leben Jesu. Was für ein großer Mensch. Und es bewegt ihn zutiefst zu sehen, was er für einen Glauben hatte. Der Glaube, der bereit war, nicht nur Berge zu versetzen, sondern, wenn es sein muss, auch sein Leben dafür hinzugeben. Das ist der Kontext der eigentlichen Geschichte, die ich mit euch heute angucken möchte. Das ist die Stimmung und die Verfassung, in der Jesus ist. Er denkt über das Existenzielle nach, über den Grund, wieso er da ist. Und dass sein geliebter Freund dafür sein Leben hergegeben hat. Hier geht es um Leben und Tod. In den nächsten Versen wird das Wunder beschrieben, der Speisung der 5000. Das überspringen wir. Und nachdem dieser Tag vorbei war und sie die Menschen entlassen haben oder dabei waren, sie zu entlassen, passiert Folgendes. Vers 22. Da heißt es dann, und sogleich nötigte er am späten Nachmittag zum Abend hin, nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er dann die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er alleine dort oben auf dem Berg. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind, der war mächtig und stark. Aber in der vierten Nachtwache, mitten in der Nacht, spät nachts, später als 3 Uhr morgens in der Früh, da kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergingen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Und sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Lasst uns mal anschauen, was hier eigentlich geschieht. Es heißt zu Beginn, wenn wir nochmal zurückblättern, beziehungsweise ich muss zurückblättern, wenn wir reingucken in Vers 22, da heißt es, sogleich nötigte er seine Jünger. Er nötigte sie förmlich, in das Boot zu steigen und auf See zu fahren. Auf das See hinauszufahren, Richtung anderes Ufer. Er nötigte sie, dahin zu gehen, wohlwissend sicherlich, was passieren wird. Das heißt, er drängte sie förmlich in diese Notlage, in diesen Sturm hinein. Alleine, geht mal raus. Er nötigt sie, da rauszugehen. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass er das bewusst tut, um seinen Jüngern eine Lektion mit auf den Weg zu geben. Eine lebensexistenzielle Lektion. Und dann nimmt er sich die Zeit, nochmal auf diesen Berg zu gehen, um nochmal allein zu sein und nochmal über alles nachzudenken, ins Gebet zu gehen, um über das wahrlich Sinn, um das Zentrale, um das Eigentliche. Und der Tod seines Freundes schwingt immer noch nach und er ist in Trauer, über all das nachzudenken. Die Zeit vergeht und die Stunden vergehen und er sieht förmlich vom Hügel aus auf den See Genezareth und er sieht, wie sich die Wolken zuziehen und wie ein Sturm aufkommt und wie der Wind immer stärker bläst und wenn der Wind dort bläst, dann kann es richtig gewaltig werden. Und vielleicht hat er ganz im Weiten noch diese kleine Nussschale gesehen, wie sie ums Überleben kämpft. Und er weiß, da sind meine Jünger und ich habe sie da bewusst hingeschickt. Genau in diese Notlage sollen sie kommen. Und dort sind sie dann über Stunden am Kämpfen mit diesem Wind. Und es ist nicht ein Kampf mit dem Wind, es ist ein Kampf mit dem Leben. Es ist letztlich ein Kampf des Überlebens, denn sie haben keinen sicheren Grund unter den Füßen. Und er lässt sie ganz bewusst, gezielt über Stunden in diesem Kampf. Und entscheidet sich dann, wir haben weitergelesen, dass er dann hingeht, um ihnen entgegenzukommen, ihnen zu helfen. Das Interessante ist aber, dass er eine lange Zeit in Anspruch genommen hat, die er ihn mit auf den Weg gegeben hat. Und ich stelle mir richtig vor, wie er das bewusst tut, damit das nicht nur ein kurzer Kampf ist, sondern ein langer Kampf, der andauert, der dich bis an den Rand deiner Kräfte bringt. Wo du letztlich alles ausblendest, was in deinem Leben noch so geschieht. Er bringt sie an den Punkt des Existenziellen. Es geht um Leben und Tod und ich kann nicht mehr. Ich habe alles versucht und sie haben gerudert gegen den Wind und versucht, irgendwie zu kämpfen, aber sie merken letztlich, sie erschöpfen völlig und kommen nicht mehr weiter. Jetzt geht es nur noch darum, sich festzuhalten an diesem Stück Holz und zu hoffen, dass sie den Sturm überleben. Und sie können nicht mehr und es geht um Leben und Tod. Und genau an diesem Punkt möchte er sie haben. Denn scheinbar, wenn wir die Geschichten zuvor lesen, haben die Jünger noch einiges nicht verstanden. Und reden über Dinge, um die eigentlich gar nicht geht. Und deswegen will er ihnen eine Lektion geben und er nötigt sie, auf See zu gehen, damit sie genau an diesen Punkt kommen. Es ist keine Rettungsaktion, denn er führt sie in diese Not hinein. Und er geht dann nicht denen entgegen, nur um sie zu retten, sondern er geht, um sie zu lehren. Denn was jetzt passiert ist, dann heißt es, dass er mitten in der Nacht, wie wir gerade gelesen haben, ihnen dann entgegenkommt. Wenn es nur darum gegangen wäre, sie zu retten, hätte er sie gar nicht erst in Not gebracht. Hätte er sie nur retten wollen, aus der Not heraus, dann wäre er ihnen wohl erschienen, wahrscheinlich im Boot selbst. Mitten im Boot, er wäre reingestiegen oder wäre da erschienen und hätte ihnen gesagt, meine Freunde, ich bin bei euch. Lasst uns das jetzt gemeinsam angehen. Aber was hier passiert, wählt er ganz bewusst aus. Und zwar erscheint er ihnen nicht im Boot, sondern erscheint ihnen im Wasser. Auf diesem Sturm erscheint er ihnen. Und es hat für mich eine grundlegende Bedeutung, die er zum Ausdruck bringen möchte. Ich stelle mir vor, ich bin einer der Jünger und die Wellen schlagen um mich, das Wasser spritzt mir ins Gesicht und ich halte mich an diesem einzigen letzten Holzstück, an diesem Baumstamm fest, das mir irgendwie Sicherheit gibt, das mir noch ein Stück weit Sicherheit unter den Füßen gibt, irgendeinen festen Halt. Und alles, was ich habe, ist das Stück und ich kämpfe um mein Leben. Und auf einmal blicke ich heraus zum Wasser und sehe eine Gestalt. Zuerst denken sie, es ist ein Gespenst und dann sagt er zu ihnen, ich bin es. Fürchtet euch nicht und ich erkenne Jesus auf dem Wasser. Ich glaube, wenn ich einer der Jünger gewesen wäre, hätte ich Jesus in diesem Moment zum ersten Mal anders gesehen. Es ist nicht Jesus mein Meister, es ist nicht Jesus mein Lehrer, es ist nicht Jesus mein Freund, mein Wegbegleiter oder ich seiner. Ich glaube, dass das der Zeitpunkt war, wo viele von seinen Jüngern auf einmal ihn gesehen haben als Jesus, den Messias, als den Sohn Gottes, als Gott selbst. Denn keine Menschengestalt kann auf dem Wasser wandeln. Und sie sehen und blicken zu ihm rüber und er schaut sie an und sagt, habt keine Angst. Aber was er denen auch zum Ausdruck bringen möchte, ist, schaut her, wer ich bin. Denn das ist genau die Lektion, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ich bin eben nicht einfach nur ein Gelehrter, der noch ein paar Kräfte hat und Wunder wirken kann, sondern schaut her, wer ich bin. Ich möchte mich euch völlig offenbaren, gänzlich. Ihr sollt mich sehen und erkennen, dass ich der Sohn Gottes bin. Denn das, was dann geschieht, hat erst die Tragkraft und die Weite des Todes am Kreuz, weil ich der Sohn Gottes bin, weil hier die Gottheit selbst für die Menschheit stirbt. Seht her, wer ich bin. Ich bin Gott selbst. Wovor habt ihr Angst? Weil ihr das nicht erkennt, fürchtet ihr euch. Seht her, welche Gestalt ich bin. Habt Ehrfurcht vor mir. Schaut her, dass mir der Wind und die Wellen und die Todesgefahr nichts antun kann. Denn da, wo Jesus steht, da ist Lebensgefahr. Da ist es dunkle, tiefe, stürmische, nass. Und sie sind in ihrer Schale, in ihrem Boot, was noch ein Stück weit Leben und Sicherheit ihnen gibt. Und er steht in der Gefahr, in der Todeszone. Und sagt, schaut her, die Todeszone, das, wovor ihr in eurem Leben Angst habt, kann mir nichts antun. Fürchtet euch nicht. Schaut her, wer ich bin, wie mächtig ich bin. Wenn ich das auf mich ummünze oder wie auf uns, dann ist es für mich ein Stück weit so, als ob das bloße und blanke Theorie ist. Es ist gut zu wissen, wir lesen die Bibel und wir glauben daran, wir sind Christen und wir wissen, Gott, Jesus ist der Sohn Gottes und Gott hat die Macht und alles ist gut und alles ist sehr, sehr theoretisch. Aber vieles in meinem Leben bringt mich dazu, Todesangst zu haben. Und bringt mich in Situationen, wo ich festhalte und mich festklammere, woran? Nicht an Jesus, an den Sohn Gottes, sondern es klammert mich und ich klammere mich fest an diesen einen letzten Baumstamm des Lebens, das ich mir selbst zusammengeschustert habe. Und daran halte ich fest aus der Gefahr, alles zu verlieren, mein Leben zu verlieren, was auch immer es ist. Ihr könnt es jetzt durchspinnen, wie ihr wollt, für euer eigenes Leben. Und das ist meine Nussschale, die ich mir selbst gebaut habe. Und das Leben ist die Gefahr und hier habe ich noch irgendwie Schutz. Und ich weiß, Jesus ist der Meister und er steht auf dem Wasser und er sagt, fürchte dich nicht. Und ich sage, ja Herr, Amen, ist toll, dass du das sagst, aber trotzdem halte ich mich fest. Denn genau das haben die Jünger getan. Dadurch ist es bloße Theorie. Die Angst, nur weil ich weiß, dass Gott Gott ist, wird mir dadurch nicht genommen. Und hier haben wir ein Verhältnis von 1 zu 11, was jetzt passiert. Wir lesen weiter ein Stück. Noch einmal, Jesus sagt, seid guten Mutes, ich bin es. Und dieses Ich bin es, das erinnert mich so sehr an die Worte Gottes, an seine eigenen Worte, als er zu Mose sprach, als Mose fragte, wer bist du, Gott? Das, was gerade schon eben thematisiert wurde. Und Gott sagt, ich bin es. Und ein Stück weit nimmt sich Jesus genau diesen Terminus hinaus, zu sagen, erinnert ihr euch? Der Gott war und Mose erschienen ist, das war ich. Und das nehme ich mir zu eigen und mache es zu meinem Namen. Und ich stehe jetzt vor euch und sage, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Doch sie fürchten sich. Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Jesus aber antwortet und spricht: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Das ist so ein mächtiges Ereignis und so eine mächtige Botschaft, die hier passiert. Petrus ist der eine, der sich gravierend und grundlegend unterscheidet von den anderen 11. Die anderen 11 sind eben die, die ich auch bin in meinem Leben. Die Jesus da sehen und er spricht, fürchte dich nicht, und ich sage, ja, ja, ist gut. Aber Petrus war derjenige, der den Mut aufbrachte, zu sagen, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, dass ich kommen soll und ich werde kommen. Und Jesus steht da und gibt nur ein Wort und spricht nur ein Wort aus und befiehlt ihm und sagt, komm. Aber komm heißt nicht mehr als komm. Komm heißt nicht, Petrus, komm, dir wird nichts passieren. Das heißt einfach nur, komm. Denn Jesus ruft. Und deins ist es, deine Aufgabe ist es, jetzt zu entscheiden, was du mit diesem Ruf des Kommens machst. Denn zwischen dir und deinem Retter steht die Todeszone. Du musst ja erstmal bereit sein, deine Sicherheitszone zu verlassen. Du musst erstmal so bereit sein und bereit sein, deinen Menschenverstand auszuschalten, zu sagen, ich bin tatsächlich bereit, jetzt, weil Jesus ruft und sagt, komm, dass ich mein Bein hebe und es über das Ding und dann mich aufs Wasser stelle. Denn da, wo ich mich drauf stelle, kann ich ja auch gar nicht stehen. Das ist ja unmöglich. Alles in mir schreit förmlich danach, bleib. Dein ganzer Körper reagiert drauf und sagt, kennt ihr das? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich auf irgendeiner Höhe bin und dann so runterschaue, dann merke ich, wie mein Körper sofort darauf reagiert und sich bei mir alles zusammenzieht und mein Körper mir sagt, bleib zurück. Hier ist Todesgefahr. Und genau das passiert auch bei ihm, aber er bricht's und er sagt, das ist egal, ich werde jetzt gehen. Und zwar wohin? In die Todeszone hinein, da, wo ich keine Kontrolle mehr über mein Leben habe. Da, wo ich mein Leben nicht mehr kontrollieren kann. Da, wo es dunkel ist, da, wo der Tod lauert, da, wo die Gefahr lauert, es ist das, wovor ich Angst habe in meinem Leben, da begebe ich mich hinein. Gegen jede Vernunft, gegen meine Sicherheitsdenken, gegen meine Logik, gegen meine Komfortzone-Denken, was auch immer es ist. Ihr könnt es für euch ausspinnen, wie immer ihr wollt. Und er tritt aufs Wasser. Und läuft auf Jesus zu. Und der Moment, wo er auf Jesus zuläuft, ist für mich einzigartig und grandios. Denn er schaut auf Jesus, der zu ihm sagt, komm, und er hat hinter sich alles losgelassen. Das letzte Loslassen von Seeling, heißt es Seeling? Ja, wie auch immer. Und die völlige Hingabe seines Lebens und die Kontrolle seines Lebens in die Hände von Jesus. Denn er steht da nur, weil Jesus es will. Wenn Jesus es nicht will, wird er untergehen und sterben. Und er steht da und weiß, ich lebe, weil mein Erlöser will, dass ich lebe. Die Erfahrung, die Petrus hier macht, ist unbezahlbar. Vers 30. Als er aber dann den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Aber es ist zutiefst menschlich. Für mich ist der Moment zutiefst menschlich und doch so unverständlich. Denn in einem Moment, wo er auf diesem Wasser steht, wendet er den Blick ab von Jesus und sieht, was um sich herum in der Realität geschieht. Und die Realität ist alles andere als schön. Sie ist super übel und sie will sein Leben. Und er sieht das und wird sich wieder bewusst, Moment mal, was mache ich hier eigentlich? Wie dumm und wie unrealistisch ist das? Wie verrückt bin ich? Wie unmenschlich ist das? Habe ich wirklich geglaubt? Aber ja, du hast nicht nur geglaubt, du hast es doch gerade erlebt, schon ein paar Schritte. Habe ich wirklich geglaubt, dass ich auf dem Wasser laufe? Und in dem Moment, wo er anfängt zu zweifeln und wo der Realismus, die Realität meines Lebens und all die Ängste wieder auf mich einströmen, in dem Moment fängt er an zu zweifeln und fängt an zu sinken. Ich stelle mir das richtig wie in so einem Film vor, wie er so in so eine Masse eintaucht, also nicht auf einmal weg ist, sondern er fängt an, so langsam an zu sinken und schreit, Herr, hilf. Und die Bibel spricht davon, wenn wir rufen nach der Hilfe Gottes, dann wird er uns helfen. Wir wissen das. Aber hätte es überhaupt zu diesem Ruf erst kommen müssen? Die Bibel spricht davon, wenn wir um Hilfe schreien, hilft Gott und er tut. Denn in dem Moment, wo er geschrien hat, Herr, hilf, da greift er Jesus und packte nach ihm und zog ihn wieder hoch. Das tut Gott für uns, ja, aber hätte es überhaupt dazu kommen müssen? Denn dann sagt Jesus zu ihm im nächsten Vers 31, sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, alles okay? Nein, er guckt ihn an und sagt, du Kleingläubiger. Oh, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und dann sind sie zusammen ins Boot zurück und der Wind legte sich sofort. Das ganze Szenario, Wind, Lebensgefahr, Todesängste, all das wurde kreiert und erschaffen von Gott. All das wurde kreiert und erschaffen von Jesus für diesen einen Zweck, dass sie etwas lernen. Ich will damit nicht sagen, dass all unsere Gefahren, die wir erleben in unserem Leben und all die Ängste, die daraus entstehen, eine Kreation Gottes ist. Aber auch wir sind auf diesem Boot und auch wir klammern uns fest. Das Leben ist leider Gottes nun mal so. Und hier prüft oder fragt sich Jesus nach, wie tief und existenziell ist dein Glaube? Wird er mich Kleingläubiger nennen? Und wird er mich immer wieder packen müssen, wenn ich am Sinken bin und mich hochziehen? Oder werde ich auch irgendwann mal auf dem Wasser stehen bleiben, weil ich glaube? Werde ich bereit sein, mein Boot zu verlassen in erster Linie? Sind wir bereit, unsere Komfortzone unseres Lebens zu verlassen und mutig zu sein, die Dinge zu wagen, vor denen ich so oft fliehe, vor denen ich meine Augen verschränke und denke, vielleicht im nächsten Leben? Kommen wir an den Punkt in unserem Leben, wo wir sagen, ich trete in Neuland, ich trete auf ungewisses Land, auf ungewisses Terrain, vor allem bin ich bereit, in meinem christlichen Leben auf ein Terrain zu treten, wo ich meine Sicherheit, meine Kontrolle über mein Leben völlig bereit bin abzugeben und ich dann nur noch stehe und existiere, weil er das will. Wann bin ich bereit, in meinem Leben völlig loszulassen? Denn dann, durch das völlige Loslassen, erlebe ich etwas, was fast schon göttlich himmlisch ist. Im Angesicht Gottes zu stehen, in dem vollen Bewusstsein, dass alles, was ich noch bin und der Grund, wieso ich noch atme und das Unmögliche möglich wird, allein durch, weil Jesus ist und weil Jesus mich anschaut und sagt, komm. Das ist etwas Unbezahlbares. Dann gehen sie zurück und ich beende meine Predigt mit dem Vers 33, da heißt es, und die aber, die im Boot waren, sie sahen das natürlich. Und dann warfen sie sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Dieses wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes, das ist genau das, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Das sind genau die Jubelschreie, die Jesus die ganze Zeit hört, überall. Von seinen Jüngern, von all den anderen Jüngern, die ihm folgen, von all den Schaulustigen. Ah, wahrhaftig, sobald er ein Wunder getan hat, wahrhaftig, er muss ein Messias sein, ein großer Prophet, was auch immer. Aber darauf hat sich Jesus nie gestützt. Davon haben wir nichts. Denn es gibt diesen gravierenden Unterschied zwischen dem, was Petrus jetzt, wo Petrus ist und was er erlebt hat und zu dem, was seine anderen 11 Freunde erlebt haben. Und zwar, sie haben es nur gesehen. So wie die Schaulustigen auch die ganzen Heilungen sehen. Wo waren sie nachher, als es dann spitz auf Knopf ging? Wo waren sie alle? Cool, jetzt könnte man auch gegenfragen, wo war Petrus, ne? Aber ich glaube, dass das der gravierende Unterschied ist. Willst du in deiner Nussschale sitzen bleiben, dich festklammern an dem, was dir scheinbare Sicherheit bietet und nur rufen, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes? Oder bist du bereit, diesen Schritt zu wagen, um zu erleben, was möglich ist, was ein Wunder ist, was ein Stück Himmel auf Erden schon ist? Bist du bereit, Jesus in deinem Leben zu erleben, oder wirst du aus der Nussschale rufen, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes? Jesus zumindest steht, wo er steht, und er steht nicht in der Komfortzone, sondern er steht dort, wo du eigentlich nicht hin möchtest, und ruft zu dir, komm. Amen.